Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo, herzlich willkommen zu Streifendienst 1902. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, es ist in dieser Woche ein bisschen was anders. Nämlich, wir haben schon Donnerstag zum einen. Erstmal sorry dafür, es ging in dieser Woche terminlich leider nicht anders. Aber man sagt ja auch, lieber spät als nie. Und die zweite Sache ist, ihr vermisst sicherlich den Tim. Denn auch der kann terminlich in dieser Woche leider nicht. Ihr müsst mal mit mir Vorlieb nehmen. Also ich hoffe, das ist okay. Keine Sorge, nächste Woche wird dann alles wieder im üblichen Rahmen stattfinden. Aber ich habe mir für diese Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist auch ganz nah am MSV dran. Er ist freier Sportjournalist und wir sitzen häufig zusammen auf der Tribüne. Hallo, lieber Fabian. Grüße dich. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Hi, David. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf zum ersten Mal überhaupt. Genau, wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende beim MSV im Presseraum und auf der Tribüne und philosophieren über die Zebras.
Bist ja freiberuflich für den Reviersport tätig, das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Aber ich glaube, unsere Zusammenarbeit funktioniert eigentlich ganz gut.
Würde ich auch sagen. Ja, seit 6 Jahren schon, seit dem Abstieg damals aus der zweiten Liga mit Thorsten Lieberknecht bin ich am Start und habe alle Höhen und Tiefen seitdem auch so ein bisschen miterleben dürfen.
Wir haben ja gerade eher ganz viel hoch. Ein Glück, wir werden gleich dazu kommen, vielleicht für euch da draußen. Wir sprechen natürlich noch ein bisschen über das Fairspiel, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Aber das Ergebnis lässt es, glaube ich, zu, dass wir noch mal drüber reden können. Machen einen kleinen Ausblick auf Wien Wiesbaden. Und dann haben wir noch 2, 3 personelle Dinge, die wir noch besprechen sollten. Machen wir ganz dann zum Abschluss. Fangen wir mal mit dem vergangenen Wochenende an. 4:2 hat der MSV Duisburg gewonnen gegen den SC Verl. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war ja schon allgemein so ein verrücktes Wochenende, weil natürlich immer mit Bundesliga und zweiter Bundesliga schaut man viel. Dann schaut man sich an, boah, MSV Duisburg gegen Verl. Ja, 19:30 am Sonntag ist nicht so die beliebte Anschlusszeit, aber dann unter Flutlicht, ein Träumchen, wenn man dann da ins Stadion kommt. Die Fans waren frühzeitig da, um 18.45 Uhr gab es da einen Aufruf, dass möglichst viele da schon auf den Plätzen sein sollen. Und haben dann die Mannschaft schon zum Aufwärmen mit so einer Lautstärke empfangen. Ich gebe auch zu, ich habe nebenbei auf meinem Diensthandy noch ein bisschen Olympia geguckt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob auch unter den MSV-Fans, ob bei euch da draußen, ob euch Olympische Winterspiele auch interessiert. Und während die Mannschaft quasi eingelaufen ist, habe ich noch die Goldmedaille von Max Langenhahn im Rodeln gesehen. Dachte mir, das kann jetzt nur noch ein super Abend werden mit hinten raus Super Bowl. Aber wir wollen beim MSV bleiben. Wie war dein Gefühl vor diesem Spitzenspiel?
Ja, erstmal absolut mega gewesen, der Empfang der Fans. Ne? Ist natürlich auch direkt der Funke auf die Jungs übergesprungen, würde ich sagen. War dann schon beim Aufwärmen zu spüren. Und ja, Spitzenspiel hieß es vorher, Spitzenspiel war's. Natürlich echt absolut verrückter Verlauf. Hätte man sich jetzt wahrscheinlich auch so nicht ausmalen können, wenn man vorher über dieses Spiel nachgedacht hätte. Ja, ungemein wichtiger Sieg in erster Linie. Gegen direkten Konkurrenten gewonnen. Bei 43 Punkten steht man jetzt auf Platz 2. Ist natürlich alles top gelaufen aus MSV-Sicht.
Wenn man den Spielverlauf anguckt, hätte es ja durchaus auch am Ende 2:4 stehen können. Es war so ein bisschen aus meiner Sicht das Spiel, das kämpferisch effizienteste Team der dritten Liga gegen das spielstärkste Team der Liga. Ich finde, das hattest du im Hinspiel bei diesem Willen 3:2 ja auch schon gesehen. Ist es vielleicht schwierig, das allgemein auf die dritte Liga zu projizieren. Aber kann man vielleicht dann doch sagen, dass das, was der MSV spielt, nämlich mit diesem kämpferisch effizienten Ansatz, es doch langfristig eher erfolgsversprechend ist, wie das von Verl, wie auch von Energie Cottbus, die ja auch spielstark eher sind, weniger so über den Kampf kommen und dadurch ja, man merkt es ja jetzt auch, sehr viele Gegentore bekommen. Oder kann man das so allgemein gar nicht sagen?
Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ne? Aber ich denke mal, nur mit schönen Spielerei kommt man auch nicht weit. Das ist jetzt auch wieder eine Phrase, aber letzten Endes ist es so. Wenn man über einen Kampf kommt wie der MSV und sich brutal effektiv zeigt, wie jetzt am Sonntag, dann ist das vielleicht erfolgsversprechender. Auch wenn es natürlich dann das Spiel komplett hergegeben hat. Ne? Also man konnte schon beide Seiten, die du jetzt gerade genannt hast, sehen. Die spielstarken Verler und den brutal effizienten MSV. Wahnsinn. Also jeder Schuss war quasi drin und die Verler haben sich wahrscheinlich auch gefragt, warum es dann doch schon so deutlich zur Halbzeit stand.
Ja, vor allem, es ging ja los wie die Feuerwehr, ne? Also dieses frühe Tor von Lobinger, dann direkt im Gegenzug kam im Prinzip der Ausgleich, ne? Und dann war diese aufgepuschte Stimmung, war auf einmal wusch, einmal weg. Und da dachte ich mir auch so, okay, jetzt wird's sehr interessant. Wie reagiert der MSV darauf, ne? Wie gesagt, vorab, riesiges Spiel, Fans, sehr früh da, die Stimmung wirklich auf einem absoluten Höhepunkt, dann kommt dieses frühe Tor und dann der Ausgleich. So, mit einem Schlag gefühlt alles weg. Und Ferl hatte ja danach ja auch die ein oder andere Großchance, die sie auch vergeben hatten. Es war eine kritische Phase, aber auch das haben sie durchgestanden, hatten auch ein bisschen Glück, das muss man auch sagen. Am Ende des Tages gehört in diesen Spielen auch einfach Glück dazu. Und sie haben dann aber an den neuralgischen Punkten, haben sie dann genau diese Tore gemacht. Beispielsweise dieses 2:1 zu Dennis Borkowski, werden wir sicherlich gleich auch nochmal kommen. Wunderschönes Tor, wie auch Symala das vorbereitet, wo man denkt, oh, er verliert jetzt den Ball. Stellt er dann doch nochmal seinen Körper rein, diesen Flachpass, und Borkowski nimmt den dann quasi auch noch direkt und schiebt den dann rein. Und dieses dritte Tor, da ist ja wirklich alles auseinandergeflogen. Also erstmal Lobinger, spätestens jetzt, ist absolut angekommen. Und was ich auch beeindruckend fand beim dritten Tor, er steht eigentlich schon ein bisschen zu weit außen, zu weit rechts, ne? Und der Winkel auch schon sehr schwierig. Aber es ist unfassbar beeindruckend, in welcher Souveränität er dann trotzdem diesen Schuss dann auch hinkriegt.
Absolut kaltschnäuzig, gebe ich dir recht. Erstmal, wie gesagt, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Auf jeden Fall, wie du auch gerade schon angesprochen hast, war dann auch entscheidend in diesem Spiel. Dietmar Hirsch hat ja, glaube ich, auch gesagt, so ein Spiel hätte er in seiner Trainerkarriere selten erlebt. Nicht nur er wahrscheinlich, sondern auch wir.
Ja.
Als neutrale Beobachter. Aber ja, Lobinger einfach eiskalt, ne? Hat er ja vorher schon unter Beweis gestellt in den ersten Spielen. Und ich hatte auch noch aus Spaß gesagt, so ein Tor macht jetzt nicht jeder Drittligastürmer, und ich würde mich auch aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich noch nicht mal jeder Zweitligastürmer. Aus dem Winkel und ja, mit dem Selbstverständnis unfassbar. Der Salto-Jubel kam ja dann auch wieder, wurde auch gut eingefangen. Auf dem einen oder anderen Foto hatte ich gesehen.
Ja, werdet ihr unfassbar. Auch auf dem Thumbnail sehen, unbedingt. Also wir müssen übrigens mal auch aufpassen. Ich glaube, auf den letzten bestimmt 4-5 Thumbnails von letzter Woche mal abgesehen, wo ja Josh Bitter und Rasim Bulic da waren, immer Lobinger drauf, ist mir jetzt noch nicht mal aufgefallen. Aber jetzt mit dem Salto, ja.
Jetzt kommen wir nicht drum herum.
Musst du halt machen, ne? Aber ja, wirklich ein beeindruckender Typ, wie der auch vorangeht. Er sagt ja auch immer wieder in der Mixzone im Anschluss, ne, dass der das, muss man mal abwarten, wie es läuft, wenn es mal nicht so läuft, auch für ihn. Aber wie cool und lässig er einfach diese Dinge angeht, das
ist
schon...
Definitiv, wurde ja auch schon öfter erwähnt, ne? So ein Stürmertyp hat dem MSV gefehlt, der ist jetzt gekommen und einfach wunderbar eingeschlagen. Bin gespannt auf die nächsten Wochen, ob da noch viele Tore folgen. Er ist jetzt, glaube ich, auch auf Platz 3 der Torjägerliste angekommen, hinter Engelhardt und Gindorf, glaube ich. Können wir uns, glaube ich, noch auf ein paar Tore von ihm freuen.
Wir wollen natürlich in dem Spiel auch so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen, beziehungsweise so sehr müssen wir das gar nicht suchen, weil wir haben es schon angesprochen, es war natürlich ein wildes Fußballspiel und es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ist auch keine Überraschung, Ferl steht nicht umsonst da oben.
Wohl wahr.
Dennoch, was in der ersten Halbzeit oder auch nach dem 4:1, da gab es nochmal eine richtig starke Phase, wo Ferl sehr viele Möglichkeiten hatten. Das Komische ist, nach dem 4:2 gab es, glaube ich, noch eine Großchance für Ferl, aber so richtig rangekommen sind sie dann nicht mehr. Da hatte der MSV das gut im Griff. Aber ansonsten hat man insbesondere auch am Anfang gemerkt, Dietmar Hirsch hat das im Anschluss auch auf der PK gesagt, dass sie da im Spiel in der ersten Halbzeit viel auch die Formation geändert haben. Also ich weiß noch, wie wir da gesessen haben und ein bisschen verdutzt geschaut haben. Okay, dann diese Dreierkette, Çoskun, dann irgendwie, es sah irgendwie nach einem 3-4-3 zwischendurch aus, dann Çoskun dann irgendwie auf der Doppel-6, dann wieder nach außen. Es sah ein bisschen komisch aus. Also so, als ob man gerade so in der Findungsphase wäre. Es hat sich so im Spiel auch so ein bisschen niedergeschlagen aus meiner Sicht. Und das, was am Ende auch den Erfolg gebracht hat, nämlich, dass man Ferl mit der eigenen, ich sag mal, ein bisschen chaotischen Spielweise, hat man sie so ein bisschen angesteckt. Das war am Ende genau das Erfolgsrezept im Endeffekt, wenn du dir auch die Tore anguckst. Ich glaube, das erste Tor, da ist der Ballgewinn von Sazar, sehr weit in der Hälfte der Ferler. Und trotzdem hattest du dann hinten raus oder hatten sie dann in der Defensive häufig das Glück, dass ihnen das nicht um die Ohren geflogen ist, aus meiner Sicht.
Ja, wurde ja auch, wie gesagt, ein bisschen was verändert. Alleine schon durch Ben Schlicke, ne?
Ja, Alexander Hahn war ja gesperrt.
War gesperrt, genau. Und hat ja auch lobende Worte vom Trainer erhalten für sein Start-Elf-Comeback dann in der dritten Liga. Fand ich auch ehrlich gesagt gut, dass er ihn aufgestellt hat und da jetzt nicht irgendwie Josh Mitter nach innen gezogen hat, und sondern ihm auch einfach mal eine Chance gegeben hat.
Ja.
Und ja, der hat das Vertrauen zurückgezahlt. Aber klar, er sagte ja, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz, dass selbst die Spieler dann auch anders taktisch vorgehen wollten, anders pressen wollten, als vielleicht vorher besprochen, als defensiver zu stehen, wie vielleicht vorgegeben war. Ja, passt zu diesem wilden Spiel auch die taktische Herangehensweise dann, ne?
Ich hätte mir auch so ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Rasim Bulic war ja Kapitän, ne? Und was ich ihm, oder was ich ja sehr an ihm schätze, ist ja seine Emotionalität, was ja sehr interessant war. Letzte Woche, ne, als er hier stand, ist er ja, er sagt ja selber, er ist crazy, aber er hat es so in einem ruhigen Ton gemacht. Da war er ja total ruhig dabei. Ein absolut würdiger Ersatzkapitän, sage ich mal, für Ali Hahn. Das Einzige, wo ich mir noch wünschen würde, dass das vielleicht in der Entwicklung noch ein bisschen besser wird. Hahn ist für mich zwischen Emotionalität und auch eine gewisse Ruhe ins Spiel reinbringen, ist er einfach noch ein bisschen erfahrener. Ich fand, Bulic oder auch allgemein die Mannschaft war natürlich durch die Stimmung, durch die Euphorie so aufgestachelt, dass es ein bisschen wilde Sau wurde, im positiven Sinne natürlich. Wie gesagt, sie haben die Ferler gut unter Druck gesetzt. Aber es wurde dann ein bisschen zu chaotisch. Und ich glaube, der MSV kann in diesen Spielen, es kann ihnen halt mal um die Ohren fliegen. Und da würde ich mir wünschen, dass dann auch der ein oder andere Spieler mal sagt, Leute, jetzt auch mal tief durchatmen. Ja, wir stiften Chaos bei denen da vorne. Aber bei uns muss auch mal ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel reinkommen. Es waren auch sehr viele Fouls und so weiter. Und da hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass das irgendwann so ein bisschen überkocht, auch von der Seitenlinie, ne, war auch wieder viel Diskussion um die Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Ich finde, da kann der MSV, also sowohl die Mannschaft als auch an der Seitenlinie, da kann noch ein bisschen mehr die Coolness reinkommen, glaube ich.
Genau, unter anderem auch vor dem 1-1 über ein Foul wurde diskutiert, ja, als Beispiel, ne. Aber klar, du kannst das halt nicht vergessen, du hast immer noch viele junge Spieler, die dann auch so eine Hektik, ja, mittragen oder aufkommen lassen, ja, kann man denen, finde ich, noch nicht mal einen Vorwurf machen. Nein. Kann nicht jeder wie Ali Hahn so cool und abgezockt sein. Und ja, Rasim Bulic ist für mich einfach ein Wahnsinnstyp.
Ja, auch von der Bank hat er ja wild Betrieb gemacht. Das ist,
Nicht ruhig zu kriegen. Und ja, er hatte ja dann, glaube ich, auch relativ früh wieder eine gelbe Karte und musste dann auch wieder runter für Müller, glaube ich, nach einer Stunde. Ist jetzt auch nicht zum ersten Mal gewesen, tatsächlich. Er hat ja dann doch lange in der Hinrunde durchgehalten, bis dann wirklich die fünfte gelbe kam. Ich glaube, bis zum 18. Spieltag. Und jetzt hat er in der Zwischenzeit auch schon wieder 3 gelbe Karten gesammelt. Also ich fürchte, irgendwann müssen wir uns nochmal mit einer Sperre abfinden. Aber ja, eine rote Karte hat er noch nicht gesehen. Hätte vielleicht auch keiner gedacht nach dem Zeitpunkt der Saison.
Ja, auf der anderen Seite, das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich dann sage, ne, natürlich muss ein bisschen ruhiger werden im Spiel. Aber er weiß wiederum dann auf der anderen Seite auch, ne, wo die Grenze ist. Ne, und wo man auch extrem aufpassen muss. Von daher, und er sagt ja auch selber, wenn er dazwischen gehen muss, dann tut er es auch. Aber du hast ja diesen langen Zeitraum jetzt zuletzt ja auch angesprochen zu seiner Sperre, dass er einfach einer ist, der auch unfassbar sauber die Dinger verteidigt.
Definitiv. Und er war ja sogar auch nach Abpfiff dann noch im Mittelpunkt im Mannschaftskreis, wo er den Dietmar Hierstand da quasi in die Mitte schubst. Und er war, glaube ich, noch auf dem Podest hinterm Tor und durfte mit den Fans feiern. Also ja, war auch irgendwie sein Spiel.
Auf jeden Fall ein Sieg, den der MSV auch ein bisschen teuer bezahlt hat. Dennis Polkowski musste ausgewechselt werden. Die offizielle Diagnose ist ja schon ein paar Tage bekannt. Eine Sehnenverletzung mit Sehnenbeteiligung, also eine ziemlich ähnliche Verletzung, die er schon hatte. Erstmal gute Besserung an der Stelle. Wirklich so unfassbar bitter, ne? Du kommst rein, er erzielt sogar einen Treffer. Und dann geht er ja, das war ja in der Situation, wo er, glaube ich, einen Angriff abgelaufen hat. Und ich habe die Szene vor Augen gehabt, weil sich viele umgedreht haben und bei mir gefragt haben, hey, was ist denn mit dem Borkowski los? Hat den jemand gefoult? Und ich so, nein, der ist da im Vorsprint, hat er einen Angriff abgelaufen und hat sich schon, bevor er überhaupt die Torauslinie überquert hat, hier schon irgendwo ans Bein gefasst. Und da habe ich mir schon, oh weia.
Ohne gegnerische Einwirkung immer extrem ärgerlich, ne? Da wusste man, glaube ich, vorher schon, dass es jetzt nicht nur eine Woche Pause wird.
Ja, klar, wie er da gesessen hat. Und ich glaube, er hat auch ein paar Tränen verdrückt. Vollkommen verständlicherweise, ne? Also musste da von Dietmar Hirsch auch ziemlich aufgebaut werden. hoffe da natürlich sehr und da bin ich mir fast sicher in dieser Mannschaft, ne, dass das gut aufgefangen wird. Also sowohl personell natürlich, aber dass er da auch alle Unterstützung bekommt. Aber der Kader ist halt auch personell sehr groß, werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Und da ist es dann halt natürlich auch schwierig, wenn du eine Weile raus warst. Jakub Bogians war immerhin mal wieder im Kader, hat uns, glaube ich, auch alle sehr gefreut. Und wenn du dich dann wieder dahin gearbeitet hast und dann sogar spielst und dann kommt sowas wieder, boah, dann ist es schwierig, wieder zurückzukommen, ne? Bei so einem großen Kader.
Und ich sag mal, er hat ja, glaube ich, seit dem dritten Spieltag nicht mehr in der Startelf gestanden. War dann wirklich sein Comeback und er ist ja auch mit Abilic geflogen, hat dann auch individuell trainiert, auch mit Bogians und Malla größtenteils. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mit gerechnet, dass er dann so schnell auch wieder in der Startelf steht.
Ja.
War vielleicht dann auch für so ein Spiel die bessere Besetzung der Zehnerposition als ein körperlicherer Tuk Benio, der ja dann zuletzt auf der 10 gespielt hat.
Hat ja auch schon noch vier gelbe Karten.
Hat auch vier gelbe Karten, genau, wo wir bei dem Thema sind. Nee, also war ja dann trotzdem bis zu seiner Verletzung super Einstand. Und ich glaube, bei Dietmar Hirsch steht er auch hoch im Kurs, ist so mein Eindruck. Mal schauen. Also ich hoffe einfach, dass er sich dann schnell wieder berappeln kann. Und verrückterweise verletzen sich gefühlt nur Offensivspieler, ne?
Ja. Also wir wollen jetzt nichts anderes da
beschreiben. Um Gottes Willen. Nein. Aber
wobei, Dominik Becker, Pferdekuss.
Ist okay.
Also
der fällt raus, ja.
Die These schon mal widerlegt, weil du ja auch angesprochen hast, Ben Schlicke. Ich weiß nicht, ob Becker dann gespielt hätte oder nicht, ne?
Ich glaube, er war schon ziemlich auf Schlicke. Und Letzten Endes hat er ja dann auch, wie so oft in der Saison, dann doch die richtige Entscheidung auch getroffen. Ne?
Ja.
Sowohl jetzt mit Borkowski, der das Tor macht, als auch mit Schlicke, der ein solides Spiel gemacht hat für sein Alter.
Auf der anderen Seite natürlich bitter, dass wir haben den großen Kader angesprochen, Gabriel Sattlek, der nicht mal im Kader war. Ne? Also wie gesagt, hat gegen Ulm gutes Spiel gemacht. Das konnte man nicht von vielen Spielern behaupten. Und dann eine Woche später bist du nicht mal im Kader. So schnell kann es halt gehen, ne? Das ist bitter und das hat dann nicht mal unbedingt sportliche Gründe, weil wie gesagt, er hat gut gespielt, aber das muss als Spieler auch extrem hart sein.
Definitiv, solche Entscheidungen wird es noch öfter geben.
Ja.
In der Saison bei den großen Kader, ne? Also
zweifelsohne.
Ist leider so.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Dominik Kota hat sein Debüt gefeiert, Wurde eingewechselt. Er kann jetzt noch nicht, glaube ich, noch nicht so die ganz große Analyse zu geben. Ne? Hatte, glaube ich, eine sehr gute Aktion, wo er auf der Außenseite da, glaube ich, an vier Fährland vorbeigezogen ist. Der Abschluss ist ihm dann ein bisschen verrutscht.
Ich habe ihn noch gefragt, also sollte wahrscheinlich ein Schuss sein. Oder doch,
ich glaube,
keine Flanke, ne?
Nee, ich glaube, es sollte ja ein Schuss sein. Ja, mein Gott, also man merkt, er muss sich halt noch etablieren, ne? Muss noch reinkommen. Insofern warten wir da, glaube ich, mit einer tiefgehenden Analyse noch ein paar Wochen. Ansonsten, letzte Woche war ja Deadline Day. Es gab eigentlich keine nennenswerte Abgänge, außer noch Andy Wisser, der zur U23 von Sparta Rotterdam ausgeliehen wurde. Logischer Schritt, oder?
Absolut logischer Schritt. Junger Spieler, der wirklich komplett hinten dran war. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, nie schlecht, wenn er mal reinkam. War ja wirklich eine Seltenheit, auch in der Hinrunde schon. Aber ja, er hat direkt im ersten Spiel sogar für Rotterdam getroffen, hatte ich gesehen.
Ach so.
Ist natürlich dann auch vom Niveau her jetzt, ne, vielleicht nochmal eine Nummer tiefer.
Na klar.
Die niederländische Liga da, aber er kann da Erfahrung sammeln und vielleicht kommt er dann erstärkt zurück, wer weiß. Und ja, bei Kota bin ich halt auch mal gespannt. Also die Aktion war trotzdem gut, ne?
Na klar.
Doch der wird auch noch Qualität da reinbringen und du hast halt noch mehr Flexibilität auf der Position. Wenn ein Patrick Susek vielleicht nochmal einen Formtief hat, was wir nicht hoffen, hat er jetzt wieder so ein bisschen hinter sich gelassen.
Ja, auch wieder
auch mit getroffen. Den Toren, genau, hat er auch getroffen. Trotzdem, man hat noch mehr Alternativen durch ihn jetzt. Und ja, Symala bringt Schwung rein, hat man auch wieder gemerkt. Man braucht sich, glaube ich, keine Sorgen machen um die Offensive.
Aktuell nicht. Es war in der letzten Woche so ein bisschen die Frage, oder hat mein lieber Kollege Hermann Kewitz die Frage mal in den Raum geworfen. Er hat da auch mit Chris Schmoldt drüber geredet, in Bezug auf den Deadline Day, ne, wie der Kader jetzt aussieht. Ist der Kader vielleicht zu groß? Und Chris Schmoldt meinte da, Zitat, also ich glaube aktuell sind da 31, ist es ein 31-Mann-Kader. Und Schmoldt sagte, ja, unser Kader ist groß, aber er ist nicht zu groß. Was denkst du darüber?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also der ist schon sehr groß, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Du wirst nie alle glücklich machen, du bist als Moderator gefragt, als Trainer. Und wie oft haben wir es jetzt schon erlebt, ne, dass dann Spieler auf der Tribüne saßen, auf der Bank saßen, dann in der Startelf oder sogar direkt in die Startelf beordert wurden. Ein Sattleck, der jetzt dann wieder nicht im Kader war. Also du wirst es nicht allen recht machen können. Bleibt schwierig dadurch. Andererseits, ne, Beispiel Borkowski jetzt. Wer weiß, was noch passiert. Ich will nichts herbeisehen, um Gottes Willen. Man wäre vorbereitet, man hätte dann immer noch diesen breiten Kader.
Ja.
Aber trotzdem wirst du nicht, also es werden Spieler unglücklich sein, die jetzt auch trotz des Erfolgslaufs sich natürlich Gedanken machen müssen um die Zukunft, ne?
Trotzdem hast du natürlich die Situation, und Dietmar Hirsch ist immerhin einer, der da, muss er natürlich auch machen, aber der da auch harte und klare Entscheidungen fällt. Und trotzdem hast du die Situation, finde ich, beispielsweise im Sturm, da ist für mich im Prinzip alles gesagt. Also Lobinger ist gesetzt, die zweite Wahl ist Florian Krüger. Und wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, ist im Prinzip die Messe für Tim Heike und Thilo Töpken gelesen.
Ja.
Kann man, glaube ich, so knallhart sagen.
Gehe ich mit. Also ich glaube, für Heike noch eher als für Töpken gefühlt. Wenn man jetzt so die Kadernominierungen und Einsätze der letzten Wochen nochmal so ein bisschen betrachtet. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Hoffnung, aber auch für Töpken ist wahrscheinlich der Zug abgefahren, fürchte ich.
Dasselbe gilt auch für die Doppelsechs. Also man hat ja das Gefühl, Sazar ist gesetzt, über Bulic brauchen wir nicht diskutieren. Also man merkt so ein bisschen Stück für Stück die Defensive, also die Abwehrkette, die Viererkette, die war ja sowieso auch über die ganze Saison im Prinzip schon fest. Es war ja immer nur ein bisschen offen, ne? Was passiert im Sturm, was passiert auf der Doppelsechs, und die offensive Dreierreihe, die kannst du im Prinzip durchrotieren. Je nachdem, wer auch mal gerade stärker ist, mal nicht und so.
Also die Fall der Wahl.
Ja, im Endeffekt schon. Und kannst du aber auch relativ jetzt aktuell qualitativ nachlegen, ohne große Probleme, ohne dass du jetzt da große Qualitätsunterschiede hast.
Klar, da hast du auch selbst auf A10, ne? Wem haben wir da jetzt schon alles gesehen? Gerade schon drüber gesprochen.
Ist so, der Fied fehlt auch
noch. Christian Fied fehlt auch noch verletzt, genau. Dann könnte man nicht, man könnte theoretisch wahrscheinlich sogar auch Krüger da mal spielen lassen, würde ich persönlich sogar ganz gerne mal sehen.
Ja.
Den mal hinter Lobinger. Ja, und dann für so einen Steffen Neuer wird es dann schon eng, der auch zu Saisonbeginn noch relativ viel gespielt hat, auch auf der Position. Oder auf A6, aber da kommt er jetzt an den anderen natürlich nicht mehr dran vorbei.
Ja, auch als Stürmer, ne? Er ist ja nominell eigentlich ein Stimmt. Stürmer.
Hat er auch gespielt.
Ja, hat er schon gespielt und auch getroffen, ne? Gegen Alemannia Aachen war das, meine ich.
Und den Cottbus am Geburtstag dann einen schwarzen Tag gehabt.
Ja, auch bitter. Ich glaube, das war ja exakt die Woche später.
Genau, weil er dann nochmal im Sturm gespielt hat, ja.
Ja. Wollen wir das Pferdspiel ansonsten einfach mal zumachen? Also wie gesagt, wichtige 3 Punkte. Auf jeden Fall im Aufstiegskampf, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen möchte, ist man somit, also man bleibt immer oben mit dabei, ganz souverän.
Und man hat eine Sache vielleicht noch dazu.
Ja.
Noch nie unter Dietmar Hirsch zweimal hintereinander verloren. Also immer die richtige Reaktion gezeigt auf Niederlagen wie jetzt nach Ulm. Eine überzeugende Leistung und ja. Es bleibt immer nur bei einer Niederlage. Bisher.
Ja, umso spannender wird es jetzt, wie es auswärts wird bei Wien Wiesbaden. Man kann, glaube ich, so ein bisschen sagen, Wien ist so die Mannschaft der Stunde. So ein bisschen. Also aktuell Platz 7, nur 5 Punkte hinter dem dritten Platz. In diesem Jahr hat man noch kein Spiel verloren, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, auswärts Jahn Regensburg geschlagen. Zu Hause hatte man die Ferle auch schon, dort auch 2-1 gewonnen, in Essen 1-1 gespielt und dann auch nochmal ein Heimsieg gegen, jetzt muss ich meine Notizen, SCH, ich nehme an, das ist Schweinfurt.
Ja.
Ich glaube, 2-0 Heimsieg gegen Schweinfurt, so heißt die Stadt richtig. Sie hatten ja auch einen Trainerwechsel im November, ne? Nils Döring. Und jetzt ist ja Daniel Scherning dort, wie gesagt, seit November am Start. Hat sich bezahlt gemacht bis hierhin, ne? So, dass sie sogar im Aufstiegskampf
auf jeden Fall
sogar noch mitmischen.
Döring ist ja, glaube ich, auch der Abstiegstrainer gewesen, wenn ich jetzt richtig liege. Und Scherning hat ja auch schon unter Beweis gestellt, dass er da Mannschaften wieder neu beleben kann. Scheint ihm zu gelingen. Wird auf jeden Fall knüppelharte Aufgabe am Samstag.
Ja, wenn du dir mal anguckst, was für eine Offensivmaschinerie, ich verwende dieses Wort in den letzten Wochen häufiger, aber da auf dich zukommt mit Agaphiotis, Floto, Kaya. Hinten fehlt nach wie vor Florian Stritzel, ne, ein ganz brutal wichtiger Rückhalt. Du hast Niklas May als kreativer Spielmacher. Das sind schon gute Jungs unterwegs.
Wird die Abwehr,
ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschätzt.
Ja, wird die Abwehr wieder gut gefordert werden. Ali Hahn kehrt ja dann zurück. Die drei Topscorer, die du gerade genannt hast, haben zusammen 18 Tore. Also da wartet schon eine Offensivpower. Und ja, ich bin gespannt. Also, im Tor steht, glaube ich, Bredar, nicht Kevin Broll, den sie aus Dresden geholt haben. Der hat noch gar kein Spiel gemacht.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Der hat wohl auch seine Sache ganz ordentlich gemacht. Wahrscheinlich dann, wenn man die Ergebnisse der letzten Wochen sieht. Ja, in Wiesbaden wird schwer. Also,
warst du in dem Stadion schon mal?
Ich war schon öfter da tatsächlich.
Ach, okay.
Ja, ja. Ist kein schönes Stadion.
Kann ich nur so zustimmen. Ich war bisher einmal da. Da haben sie noch zweite Liga gespielt. So ein reutiges Freitagabendspiel gegen Nürnberg war das damals. Das war noch die Zeit, wo regelmäßig die Tennisbälle auf den Platz geflogen sind. Es dürfte ziemlich genau 2 Jahre her sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, ist ja.
Aber
bist du vor Ort eigentlich?
Ich bin diesmal nicht vor Ort, nee, schaffe ich leider nicht. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem wieder eine ordentliche Gästekulisse herrschen.
Ich glaube, über 2000 Fans habe ich.
Ich rechne auf jeden Fall mit einem Heimspiel wieder, weil wir in Wiesbaden jetzt auch nicht die lautesten Fans hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ja, die Bilanz da spricht ja auch für den MSV. Ich glaube, im letzten Spiel 23 haben sie 3-1 da gewonnen. Damals haben noch Stoppelkamp und Kolja Pusch getroffen. Und 3 der letzten 4 Spiele wurden dort gewonnen. 2016 die letzte Niederlage. Also rein statistisch spricht vieles für den MSV. Trotzdem würde ich schon fast sagen, mit einem Unentschieden könnte man da schon fast zufrieden sein.
Wenn wir mal den insgesamten Direktvergleich sehen, also mit zweiter Liga, mit dritter Liga sind das 15 Spiele, 5 Siege für Wien Wiesbaden, 3 Unentschieden und halt 7 Siege für den MSV. Das Hinspiel, 3-1 gewonnen in der Schauinsland-Reisen Arena. Kriegst du noch die Torschützen zusammen?
Nee, oder die habe ich mir hier aufgeschrieben.
Okay.
Die musst du mir jetzt nennen.
Weißt du auch gar nicht mehr? Hast du vielleicht
zu lange her? Ist tatsächlich zu lange her. Ist schwach, ne? Aber
okay, also es ist auch nicht ganz so einfach, gebe ich hier zu. Also Christian Fied, Can Toskun und Conor Noss natürlich. Okay. Und das Tor für Wien Wiesbaden erzielte, was für eine Überraschung, Agaphiotis.
Der Anfang des Aufschwungs von Conor Noss war das, glaube ich.
Ja. Wird auch mal wieder Zeit, dass er mal wieder trifft, ne?
Schauen wir mal. Ist auch stärker auf A10 spielen, um nochmal.
Ja, ne? Klar.
Wir haben jetzt so viel von der 10er Position hier gesprochen. Den wollte ich nicht unterschlagen.
Insofern vielseitig einsetzbar. Und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt am Wochenende wird. Wie gesagt, es läuft übrigens gerade wahrscheinlich die Pressekonferenz.
Denn insofern verpassen wir.
Ja. Aber MSV-Talk ist immer eine wichtige Sache. Und insofern können wir, glaube ich, noch zum Abschied sagen. Wir wünschen erstmal allen Fans eine gute Anreise zu diesem Spiel.
Zum Heimspiel in Wiesbaden.
Ja, wir müssen Tipps abgeben. Was denkst du?
Würde mich, glaube ich, auf ein 1-1 festnageln. Weil man damit auch leben könnte, wenn man dann auf die nächsten beiden Heimspiele blickt. Gegen Schweinfurt und Havelse zu Hause sind für mich dann absolute Pflichtsiege. Und dann könnte man mit einem Punkt in Wiesbaden meiner Meinung nach leben. Wird ein schweres Spiel, bleibe ich bei die Auswärts. Schwäche will ich jetzt nicht von sprechen. Man tut sich auswärts nach wie vor schwer. Braucht man nicht drüber diskutieren. Haben die letzten Wochen und Monate gezeigt. Deswegen würde ich mich mit einem Punkt schon fast zufrieden geben.
Ich wollte ehrlicherweise auch ein 1-1 sagen. Nehme ich jetzt, also ein 2-2 glaube ich eher nicht.
Ein 3-3.
Nee, ein 3-3 habe ich tatsächlich beim MSV gegen Verl getippt.
Wäre auch fast aufgegangen.
Ja. Ach komm, ich nehme jetzt einfach auch ein 1-1. So solides.
Ich bin nicht gar nicht zu pessimistisch, aber ich finde, wie gesagt, Wiesbaden ist.
Dafür gibt es jetzt auch keine Gründe, pessimistisch.
Nee, um Gottes Willen. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Bin sehr auch gespannt, wie viele letztendlich von euch da hinkommen. Wie gesagt, wir wünschen euch eine gute Reise. Ist natürlich auch witzig, du bist nicht da. Ich bin jetzt am Wochenende auch nicht da im Stadion. Huch!
Passiert.
Ja, man hat auch mal familiäre Verpflichtungen, die auch mal vorgehen, aber dann nächste Woche beim Heimspiel sind wir, glaube ich.
Dann sind wir wieder am Start und man kann übrigens jetzt auch dann die 46-Punkte-Marke knacken.
Ja, dann, ne? Dann sind sie endlich verpflichtet, nicht mehr über dieses 45-Punkte-Ziel zu sprechen.
Dann wird halt darüber gesprochen, möglichst viele Spiele noch zu gewinnen und zu gucken, wofür es am Ende reicht.
Wahrscheinlich.
Aber es könnte passieren, dass man dann wirklich den Klassenerhalt schon unter Dach und Fach bringt am 24. Spieltag. Ja. Das ist jetzt gar nicht auswendig. Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, irre, komplett. Also wir haben jetzt, wie gesagt, Februar und da könnte zumindest was, wenn man nach unten schaut, könnte alles schon geregelt sein.
Leicht fällt das Wort Aufstieg ja dann häufiger, wie jetzt schon am Sonntag in der PK. Auch wenn es nur gemeinsam auf Mallorca-Reise mit Ferl und ja. Mal schauen.
Auf jeden Fall, wir bleiben da dran, ihr mit Sicherheit auch. Und dann machen wir mal die Verabschiedung. Erstmal vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr die Folge mit Joshua Bitter und Rasim Bulic so gefeiert habt. Viele Kommentare, es ist mit Abstand unsere beste Folge. Gut, ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn zwei Spieler da sind. Trotzdem schön, dass ihr da alle reingeschaltet habt. Und dass ihr das geteilt habt für den Algorithmus, dass ihr kommentiert habt. Macht das gerne weiterhin. Wir versuchen auch auf die ein oder andere Sache einzugehen, sowohl auf unseren Podcast-Kanälen als auch natürlich auf YouTube. Insofern teilt da weiterhin fleißig und gebt auch gerne euer Feedback ab. Schaut vorbei bei der NAZ, ob bei Instagram, Facebook oder bei uns online. Und natürlich auch bei Radio Duisburg, hört da rein. Informiert euch auch dort gerne über den MSV. Und im Übrigen noch zum Abschluss, wenn ihr Gästevorschläge habt, schreibt uns das gerne mal. Müssen natürlich immer gucken, ob das immer alles so möglich ist. Und wie gesagt, das mit den Spielern, das war jetzt natürlich auch was ganz Besonderes. Aber wenn ihr gute Ideen habt, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare und wir schauen, was sich so möglich machen lässt. Insofern, vielen Dank an dieser Stelle. Danke, Fabian. Möchtest du der Welt noch irgendwas sagen?
Ich freue mich einfach, dass ich hier sein durfte. Ist jetzt nicht ganz so einfach gewesen, wenn letzte Woche noch Joshua Bitter und Rasim Bulic standen, die Lift zugeben. Die Latte lag sehr hoch, aber es hat riesen Spaß gemacht und man darf auch auf Reviersport übrigens MSV-Texte lesen. Zusätzlich zu uns, zu euch natürlich. Ja, und dann bin ich gespannt, wohin die Reise die Saison noch so führt.
Definitiv. Vielen Dank. Macht's gut und schaut auch gerne ab und zu mal Olympia. Ist sehr spannend und erfolgreich fürs deutsche Team. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Streifendienst 1902. Der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.